Deutschlandfunk Interview.
Der Krieg in der Ukraine und die Folgen. Der Europarat hat es in der vergangenen Woche explizit gefordert. Annalena Baerbock fordert es immer wieder und auch Ursula von der Leyen hat das getan gestern in Kiew. Ein Sondertribunal. Die Verantwortlichen für den Überfall gehören vor ein internationales Strafgericht. So lautet die Forderung. Die Bombardements, das Töten, das Morden, die Gräuel, die Folterungen, die Vergewaltigungen, die Kriegsverbrechen. Juristisch soll dies Konsequenzen haben. Eben auch möglicherweise für Wladimir Putin, eben auch für Sergei Lavrov zum Beispiel und für viele andere in der russischen Führung. Ebenso wie die Richter in Den Haag das getan haben bei Slobodan Milosevic oder auch Radovan Karadzic nach den Jugoslawienkriegen. Das ist auch ein Thema beim EU-Ukraine-Gipfel heute in Kiew. Am Telefon ist nun Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, der sich intensiv mit diesen Fragen von Völkerstrafrecht und Strafgerichtshöfen befasst. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Thome, ist ein Angriffskrieg immer auch ein Kriegsverbrechen?
Das sind verschiedene Kategorien. Das Völkerstrafrecht unterscheidet verschiedene Tatbestände. Das sind Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen des Angriffskrieges. Also Kriegsverbrechen und Aggression sind zwei verschiedene Dinge, aber beides sind Völkerstraftaten.
Aber mit der Aggression ist das schon klar definiert, weil wir jetzt nachgelesen haben, dass die Außenministerin zum Beispiel sagt, dieser Tatbestand, Straftatbestand, der muss dazukommen. Aggression, das ist noch zu wenig definiert.
Das sind natürlich keine Begriffe, die häufig von der Rechtsprechung definiert worden sind. Auch im deutschen Recht kennen wir das ja, dass unsere Gesetzbücher mit abstrakten Begriffen arbeiten und die Rechtsprechung diese Begriffe dann ausfüllen muss. Und so ist es hier natürlich nicht anders. Und im internationalen Völkerstrafrecht haben wir Gott sei Dank nicht alltäglich solche Fälle, sodass man natürlich noch durch die Rechtsprechung genauer ausbuchstabieren muss, was genau ist ein Angriffskrieg. Aber dass hier eine Aggression von Russland und der russischen Staatsführung ausging, das sollte eigentlich außer Frage stehen.
Das steht außer Frage. Für Sie sagen Sie aber, wie ist das jetzt mit diesem Titel Aggression? Ist das juristisch klar fassbar? Ist das definiert?
Das ist schon hinreichend klar fassbar, wenn es gelänge, Putin oder auch andere russische Staatsmänner wie Lavrov, Medvedev, Kadyrov, Prigozhin vor Gericht zu stellen, dann wäre jedenfalls klar, dass sie wegen dieses Verbrechens des Angriffskrieges vor Gericht gestellt werden könnten. Ob sie dann im Einzelnen auch die Befehle erteilt haben, ob der Wille dahinter stand, das muss im Einzelnen durch Beweisführung ausgeleuchtet werden. Aber was ein Angriffskrieg ist, was Aggression ist, das ist hinreichend klar im Völkerrecht bestimmt.
Schauen wir mal in die Glaskugel. Wladimir Putin auf der Anklagebank, wo auch immer. Ist das Realpolitik?
Naja, ich räume ein, das kann man sich im Augenblick vielleicht nicht gut vorstellen. Putin vor Gericht, Putin im Gefängnis. Aber man konnte sich auch nicht gut vorstellen, dass die Ukraine militärisch dem russischen Angriff so lange, so mutig, auch so erfolgreich standhält. Und es wäre zweitens auch merkwürdig, wenn man, Sie haben es schon erwähnt, dass die Serbenführer Mladic, Karadzic, Milosevic vor ein Tribunal gestellt worden sind. Und bei Putin wird man sich nicht trauen, nur weil Russland ein mächtiges Land ist. Aber Macht ist keine rechtliche Kategorie. Und für jemanden wie Putin, der solches Leid über ein ganzes Land bringt, darf die Welt kein sicherer Ort mehr sein.
Sie sagen darf nicht, aber setzt sich hier das Recht über Politik, über Machtpolitik durch?
Sie müssen natürlich einen Menschen, der im Verdacht steht, eine Straftat begangen haben, immer erst in ihre Hände bekommen. Das ist auch im nationalen Strafrecht so, dass sich jemand, der im Strafvollzug und der Strafgerichtsbarkeit zu entziehen versucht, und hier ist es besonders schwer. Und ja, es fällt einem schwer, sich vorzustellen, dass Putin einmal vor Gericht steht. Aber man konnte sich viele Dinge nicht vorstellen. Und auch andere Staatsführer, die Bürgerkriege angefacht haben, die Kriege begonnen haben, sind schon vor Gericht gelandet. Und das ist, wenn man sich das auch im Augenblick nicht gut vorstellen kann, nicht völlig ausgeschlossen, dass es eines Tages auch mit Putin geschieht. Aber selbst wenn das so sein sollte, dann darf man deswegen nicht sagen, wir verzichten darauf, hier Beweise zu sammeln und auszuwerten.
Jetzt müssen Sie uns auch weiterhelfen, Herr Thome, bei der nächsten Frage. Sondertribunal, das wird jetzt allenthalben gefordert. Ursula Leyen hat das gestern Abend auch noch einmal getan in Kiew gegenüber dem ukrainischen Präsidenten, Strafgerichtshof. Die meisten von uns kennen Den Haag und wir haben das Jugoslawien-Thema ja schon kurz angeschnitten. Für viele eine Selbstverständlichkeit, wenn Wladimir Putin in irgendeiner Form gefasst werden würde, dann käme er dorthin. Jetzt habe ich gestern gelernt, dass das kein Automatismus ist, denn wenn wir das richtig verstanden haben, der Internationale Strafgerichtshof kann eben dann nur tätig werden, kann nur dann in die Anklage kommen oder eine Anklage dementsprechend formulieren, wenn das Land selbst Mitglied ist. Und die zweite Option wäre eine Überweisung durch den UN-Sicherheitsrat. Der könnte auch sagen, Wladimir Putin gehört angeklagt in Den Haag. Dagegen spricht aber das Vetorecht der Russen. Also wie realistisch ist das, dass ein Sondertribunal überhaupt zustande kommen kann?
Ja, das könnte man als einen Webfehler überhaupt der Vereinten Nationen bezeichnen. Diese Vetomacht der 5 Vetomächte im Weltsicherheitsrat, das ist nicht historisch herleitbar. Das waren die 5 Atommächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ohne diesen Webfehler gäbe es die UNO überhaupt nicht. Und das ist immerhin besser. Wir haben sie mit diesem Webfehler der Vetomacht der Atommächte, als wir hätten sie gar nicht. Der Internationale Strafgerichtshof ist vor genau 20 Jahren, im Jahr 2002, eingerichtet worden. Auch das war ein langer Weg. Auch dass es ihn gibt, ist ein kleines Wunder des Völkerrechts. Aber er kann nur bei bestimmten Tatbeständen von sich aus heraus ermitteln. Bei Kriegsverbrechen, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und beim Völkermord. Beim Führen des Angriffskrieges braucht er noch das Mandat des Weltsicherheitsrats. Und da ist nun genau das Problem, dass natürlich jede dieser Vetomächte ihren Einspruch einlegen kann. Und das ist in diesem Fall natürlich auch geschehen. Russland hat das Veto eingelegt. Man kann nicht gegen eine Vetomacht einen solchen Tatbestand ermitteln. Das ist das Problem und deswegen ist hier der ISTGH, der Internationale Strafgerichtshof, ja ein bisschen machtlos. Das wäre schön, wir könnten ihn weiterentwickeln, das wird aber noch ein langer Weg sein und Ausdauer brauchen. Ja, was möglich wäre, wäre ein Sondertribunal extra dafür eingesetzt und das wäre eine zweitbeste Lösung, aber es könnte eine Lösung sein. Ja.
Wer setzt so etwas ein, ein Sondertribunal? Wer kann das beschließen?
Das könnte die Vollversammlung der UNO beschließen. Wir hatten ja schon vor ziemlich genau einem Jahr im März eine Resolution der UNO-Vollversammlung, die den Angriffskrieg Russlands missbilligt hat mit 141 Ja-Stimmen immerhin und nur 5 Nein-Stimmen bei 35 Enthaltungen. Also schon eine wuchtige Mehrheit, die Russlands Angriff missbilligt. Und diese Mehrheit könnte auch ein Sondertribunal einsetzen, wenn auch natürlich nicht mit der vollen Legitimation des Internationalen Strafgerichtshofes.
Aber mit welchen Kompetenzen dann in der Konsequenz? Ist das dann ein UNO-Sondertribunal?
Ja, auch das wäre so. Auch solche Sondertribunale kennen wir. Der Jugoslawien-Strafgerichtshof war ein solches Sondertribunal und man kennt es auch von Ruanda und anderen Fällen. Also es gibt ein Nebeneinander von ISTGH und Sondertribunalen. Wünschenswert und optimal ist das freilich nicht. Es wäre jedenfalls aus meiner Sicht zu wünschen, dass der ISTGH gestärkt wird, dass ihm solche Aufgaben und Verfahren zugewiesen werden und er nicht sozusagen relativiert wird durch ständige Sondertribunale. Man könnte aber vielleicht auch ein Sondertribunal, wie das ja auch bei Jugoslawien war, beim ISTGH ansiedeln, also auch räumlich und vielleicht auch sogar personell. Dann könnte man deutlich machen, dass der ISTGH auch bei solchen Sondertribunalen die Heimstätte solcher Tribunale wäre.
Ja, Herr Thoma, jetzt wird auch noch diskutiert in dieser Frage der Umsetzung, also der juristischen Umsetzung einer Gerichtsform oder ein Gericht, das sich aus dem ukrainischen Strafrecht ableitet. Wie ist das zu verstehen?
Ja, ich bin nicht sehr glücklich mit diesem Vorschlag. Auch das ist eine Krücke, eine Behelfsmöglichkeit. Es ist rechtlich möglich. Man könnte natürlich ein solches Verfahren auch nach ukrainischem Recht durchführen. Aber dann würde deutlich werden, dass hier sozusagen Ukrainer über Russen urteilen. Und das wäre vielleicht keine gute Herangehensweise und ein falscher Winkel. Ich würde es auf jeden Fall vorziehen, wenn nach internationalem Recht gesprochen würde, weil dann die Neutralität, die Überparteilichkeit des Gerichtes, der Richter und des Rechtsregimes noch deutlicher würde, als wenn hier das Recht eines betroffenen Staates zur Anwendung käme.
Und dazu gehört auch ein neutraler Ort, ein neutraler Sitz.
Genau so ist das und da würde sich Den Haag sozusagen anbieten, es springt geradezu ins Auge, auch ein solches Verfahren in Den Haag durchzuführen.
Die EU ist neutral?
Die EU ist ja auch kein völlig neutraler Ort, aber Den Haag ist ja kein EU-Gerichtsstandort. Das wäre Luxemburg beispielsweise, sondern Den Haag ist ein internationaler Gerichtsstandort mit dem IGH und dem ISTGH, also dem Internationalen Gerichtshof im Friedenspalast und dem Strafgerichtshof.
Stefan Thome, FDP. Geschäftsführer, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion im Bundestag. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen guten Tag.
Eine Freude. Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.